Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Wenn man Märkte nur mit Excel verstehen könnte, gäbe es keine Crashes. Und wenn Anleger nur rational wären, gäbe es keine Blasen. Mein heutiger Gast sagt sinngemäß seit Jahren, die Aktienmärkte verrecken nicht oder auch die Börse ist ein Psychotheater. Und kaum jemand beschreibt dieses Theater unterhaltsamer und zugleich präziser. Willkommen beim Börsenbrain. Ich bin Niklas Kreuz und heute zu Gast Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, das Mediengesicht schlechthin der deutschen Börse und für mich einer der fundiertesten Experten an den Kapitalmärkten mit rheinischem Humor und fast einer philosophischen Krisenresistenz. Oder wie ich sagen würde, ein Falke mit Taubenherz. Robert, ich freue mich sehr.
Lieber Nick, danke für die Einladung, danke für die sehr, sehr freundlichen Worte. An sich kann man sich jetzt nur noch blamieren, aber ich gebe mein Bestes.
Du wirst das weiß ich von dir. Robert, wer wird eigentlich freiwillig auch Chefstratege?
Chefstratege, das ist ja etwas wie, ja, man kann sagen, man kommt dahin wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, ich hatte immer einen politischen, einen analytischen Hintergrund, habe mich immer sehr für Märkte interessiert. Ich habe in den Sturm- und Drangzeiten der 80er Jahre studiert. Da gab es Ronald Reagan, da gab es Maggie Thatcher. Das war die marktwirtschaftliche Befreiung. Da sind die Aktienmärkte gelaufen. In den 70er Jahren sind sie ja nicht gelaufen, weil es extrem hohe Zinsen gegeben hat. Wir hatten ja zwei Ölkrisen. Das brach auf und das hat mich dann eben auf diese Schiene des Finanzanalysten gebracht, des kapitalmarktinteressierten Teilnehmers und der damit seine Brötchen verdient, ganz klar. Und es hat ja auch dermaßen Spaß gemacht, dass ich bis heute das Ganze auch mache. Und über die verschiedenen Arbeitgeber ist man eben dann, ja, wie du nennst, Chefstratege gewesen. Man könnte auch sagen Leiter Kapitalmarktanalyse, ja. Du weißt ja, Titel sind ja wie Schall und Rauch. Auf jeden Fall ist gut, dass ich das mache, was ich mache, denn meine Alternative wäre Steuerberater gewesen und ich hätte wahrscheinlich deutsche Steuerwesen mit meiner rheinischen Art, glaube ich, sehr unorthodox betrieben. Das wäre nicht gut gewesen.
Ja, und du hättest Millionen von Anlegern keine Finanzbildung zugutekommen lassen können. Also Gott sei Dank bist du diesen Weg gegangen. Schall und Rauch hattest du gerade angeführt. Gibt es einen Moment oder gab es einen Moment in deiner beruflichen Karriere, wo du gemerkt hast, Mensch, Kapitalmarkt ist weniger Volkswirtschaft, obwohl du studiert hast, und mehr Verhaltensökonomie?
Ja, ich bin ja Fundamentalanalyst von zu Hause aus. Das heißt, ich bin jemand, der auf die volkswirtschaftlichen Daten früher immer sehr genau geguckt hat, heute auch noch, aber ich komme gleich dazu, der schaut, was Unternehmensgewinne angeht und so weiter. Nur, damit kann man keinen Blumenpott mehr gewinnen, das muss man sehr ehrlich sagen. Es ist ja so, dass klassischerweise geguckt wird, welches Unternehmen hat welche Gewinne und welcher Kurs ist dem zugeordnet. Nur, was mache ich denn, wenn dann das Kursziel erreicht ist? Sage ich dann so, das war's jetzt, nicht mehr kaufen und wenn es weiter steigt, verkaufen. Nein, das wäre vollkommen falsch. Man muss definitiv eben sagen, das Fundamentale gehört nach wie vor dazu, ist der Werkzeugkasten oder ich sage es mal in der Eiskunstlaufsprache. Fundamentalanalyse ist die Pflicht, ja, und das andere, das, was du genannt hast, das eher Irrationale oder die Emotion, das ist eben die Kür. Darauf kommt es heute an, sonst kann man die Märkte nicht mehr erklären. Und es gibt ja auch nicht diese klassischen Regeln. Überleg mal, es gäbe Regeln für die Aktienmärkte, ja, da wäre ja alles nur noch Zufallsprinzip. Dann wären alle Aktienmärkte sofort auf allen Marktteilnehmern auch dann gleich eingestuft und dann wäre die weitere Entwicklung einem Zufallsprinzip dann unterworfen und dann bräuchte man keine Analysten mehr. Also die Irrationalität, die Emotionalität, das will ich überhaupt nicht schlecht reden, das ist eben ja auch menschlich. Es ist ja ein Business, da geht es ja um die Zukunft. Natürlich geht es um Geld, machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch durchaus eine Antriebskraft. Ja, also da muss man auch nicht heucheln. Wichtig ist eben, dass die Zukunft einigermaßen eingeordnet werden muss. Das macht Spaß, aber mit reiner Fundamentalanalyse, nein, das funktioniert nicht mehr.
Ja. Und Hand aufs Herz, genau dabei, welchen Denkfehler hat dich selbst am meisten auch Demut gelehrt? Welche Fehler hast du am Anfang sehr häufig gemacht?
Ja, indem man sich an Regeln festhält. Regeln, das ist ja so, ich bin der Rheinländer, ist ja so wie die heiligen Bilder in der katholischen Kirche. Man hält sich daran fest, ja, und versucht nicht abzurutschen. Ja. Aber wir haben ja gesehen, dass die Märkte sich um Regeln nicht kümmern. Das interessiert sie einfach nicht. Das ist so, ja, wie der Hund, der abends mein Hund oder morgens sein Futter haben will, ja, der kümmert sich nicht drum, aber gestreichelt wird in dem Moment, der will was zu fressen haben. Und die Märkte sagen eben, nö, wir wollen dann doch weitergehen, weil einfach die Parameter, das alles, was auf die Märkte einströmt, natürlich nicht mehr so leitplankenhaft ist wie früher. Früher, das wissen wir ja alle, das weißt du auch, transatlantische Beziehung, das war die geopolitische Dreh- und Angelscheibe. Das hat funktioniert, das war bedeutend für die ganze Welt. Amerika hat uns geliebt, wir haben Amerika geliebt, also zumindest kann man heute sagen, dass Amerika uns nicht mehr so liebt, die Liebe ist erkaltet, ja, sehr erkaltet, es gibt heute verschiedene Einflussfaktoren, die Geldpolitik, die Geopolitik, die Schwellenländer sind mit dabei und das ist so vielschichtig geworden, dass man eben einen großen Kopf haben muss, den habe ich ja offensichtlich auch, um das Ganze dann einzuordnen.
Wenn du es aggregieren würdest in deinem wunderbaren, normalen mitteleuropäischen Kopf, wie viel Börse ist dann fundamental prozentual und wie viel sind es dann Emotionen heute?
Momentan spielt ja schon eine Rolle, wenn wir Krisen haben, wie jetzt Epidemien oder Kriege, muss man das einordnen. Nur, man darf dann nicht aufhören, man muss dann wissen, was kommt dazu. Und da gibt es ja ein Leitmotiv bei mir, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die Geldpolitik daher. Das heißt, Krise ist dann zwar da, die ökonomische, man darf aber dann nicht sagen, oh, und jetzt gehen wir in den Keller, essen die eingemachten Birnen von Tante Bertha und kommen es dann wieder raus, wenn die Luft rein ist. Nein, dann muss man ja überlegen, sagen, es geht jetzt weiter. Dann kommt eben dann dieser emotionale Punkt dazu, dass ich sagen würde, fundamental und das andere, das Verhaltensökonomische, 30 zu 70. Und wir haben ja heute eben auch, man darf ja auch über einen gewissen Herrn im Weißen Haus sprechen, der ist ja selbst wenig berechenbar ad hoc. Ich finde ihn schon berechenbar, aber ad hoc wenig berechenbar. Wenn man ihn dann sprechen hört über Live-Ticker, dass man genau diese Emotionen auch einfangen muss. Dass man auch sagen muss, was ich immer gerne tue, wenn er irgendwas sagt, wenn er zum Beispiel Liberation Day das Schild mit den Zöllen hochhält und sagen, liebe Leute, ich bin gefragt worden, Tag später, was macht man jetzt, was machen die Anleger denn jetzt? Sag ich, kaufen, kaufen, kaufen. Das wird niemals so umgesetzt. Also diese Irrationalität und auch die Rationalität, die Irrationalität wieder einzufangen, nach dem Motto, ein unberechenbarer Donald Trump ist durchaus berechenbar, wenn man seine Emotionen im Griff hat, ja. Es war jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht, aber es ist schon wichtig, dass man das Ganze einordnet und da ist eben das sich in die Gedankenwelt eines Donald Trumps zu begeben oder generell eines chinesischen Staatspräsidenten, das ist dann schon wichtig und da ist manchmal eben auch sehr irrational und das muss man mitnehmen.
Mhm. Ja, also Märkte reagieren oftmals dann intelligenter als Politiker, soweit kann man es vielleicht subsumieren.
Aber sowas nur definitiv, Märkte haben immer recht, ist ja meine Meinung, ja, und die Märkte sagen natürlich auch, haben gelernt, was ich ja immer wieder sagen muss, ich muss immer schmunzeln, wenn Trump irgendwas gesagt hat, wenn das hochgehangen wird bis zum Gehtnichtmehr. Sag ich mal, habt ihr nichts kapiert, was der Mann da einfach sagt? Den darf man doch so mit dem, was er sagt, nicht komplett nehmen. 1:1. Mindestens die Hälfte wegstreichen, ja. Aber Nick, das siehst du ja auch. Dann kommt ein US-Präsident, früher ein Immobilienmagnat, ja. Sagen wir mal ehrlich, ja. Ich glaube, die New Yorker Immobilienbranche, die ist schon sehr knallhart. Und dann kommt er und trifft auf die fein ausgebildeten europäischen Politiker, wo kein Wort zu falsch gesagt wird, als auf die Goldwaage gelegt hat. Der knallt den einen von Bug und die gucken dann ihn an, wie das Kaninchen die Schlange, und wissen gar nicht, wie sie reagieren sollen, ja. Aber darauf muss man reagieren. All das, was er sagt, bitte nicht immer zu 100% ernst nehmen, er rudert zurück. Siehe diversen Ultimaten, die es schon dem Iran angedroht wurden, die immer wieder verlängert wurden. Also da sieht man schon, Ruhe bewahren, auch einfach nicht immer alles so ernst nehmen und diese Irrationalität, ja, rationaler betrachten von ihm.
Ja, den Taco-Trade dann wagen. Dann lass uns gleich mal direkt auf die Märkte schauen. DAX ist jetzt aktuell an der Herzschlagschwelle knapp bei 24.000. Für manche ist das jetzt eine Katastrophe, die nämlich bei 24.5 wieder oder 25.1 eingestiegen sind. Für andere ist es Schlussverkauf. Was sagt Robert Halver, Seismograph aktuell?
Nein, ich mag die amerikanischen Indizes noch lieber, aber ich finde den DAX nach wie vor kaufenswert. Wir haben tolle Werte. Und der Grund ist ja, das machen ja viele immer falsch. Die betrachten den DAX immer dann bezogen auf eine Berliner Regierung. Nick, wenn man das machen würde, dann wäre der DAX vielleicht bei 6.000, ja? Nein, die Unternehmen, die wir im DAX haben, die gucken ja längst über den Tellerrand hinaus. Die sagen, okay, wenn ihr in Deutschland vernünftige Reformpolitik macht, okay, dann bleiben wir, ansonsten gehen wir weg. Gehen wir zu den Standortwiesen, die grüner sind, wo, ist mal übertrieben formuliert, Milch und Honig fließt. Das ist nun eben oft genug Amerika, weil da die Steuern niedriger sind, weil die Sozialabgaben niedriger sind, weil Bürokratie auch da ist, aber nicht so extrem wie bei uns. Und, das sage ich auch sehr deutlich an dieser Stelle, wo nie man auf die Idee kommt, Staatswirtschaft, / planwirtschaftlich oder sogar Sozialismus einzuführen. Und wenn ich mir manchmal höre, was in Deutschland berichtet wird, ja, ich habe immer gesagt, wir dürfen nie den Fehler machen und es darf die Berliner Politik nie machen. Sie darf nicht in Karl-Marx-Bettwäsche schlafen. Sie muss immer die von Ludwig Erhard nehmen. Aber die Unternehmen sagen, und wenn ihr das hier nicht liefert, sind wir weg. Futsch. Und wenn woanders Erfolg kam, ist das dem deutschen Kurszettel, auf dem die ja immer noch stehen, die deutschen Werte, sicherlich auch gut angeraten und steigen die Aktienkurse auch weiter. Also man muss die deutsche Wirtschaft, die großen Konzerne mindestens immer an der Weltwirtschaft messen, beziehungsweise wo was gemacht wird. Und wir können ja was. Deutsche Unternehmen können ja fantastische Dinge. Ja, das muss man sehr klar sagen. Auch übrigens die zweite Reihe, die kann auch sehr viel, die aber auch immer internationaler ist. Und mir tut es ja im Herzen weh, wenn ich sehe, dass da wieder eine Firma runterschraubt, weil sie woanders hochschraubt im Ausland. Ja, da geht so viel verloren. Aber offensichtlich, die Berliner Politik hält Schlaf und sieht die Probleme nicht, vergeigt sich in irgendwelchen schönen Reden, hinter denen aber nichts ist, ja. Also ist ja oft so, wenn man, kennst du noch das Pustefix, kennst du das? Wo man dann
erst
mitgemacht hat, ja. Ich mache das oft bei Vorträgen, dann mache ich das, puste rein, dann kommen die Blasen und dann frage ich, was war das? Eine Politikerrede, ja. Also da ist nichts dahinter, da ist keine Substanz, da wird nichts gemacht, um die Unternehmen hier zu halten. Aber gehen Sie raus, Sie sind im Ausland begehrt, Sie sind auch in Asien oder Amerika heiß begehrt, unsere Industriegüterkultur, ja, und da darf man sich nicht wundern, aber für den Aktienmarkt ist das positiv. Also von daher wäre für mich, egal was in Berlin macht, gut, ich möchte jetzt keine kommunistische Regierung haben, das wäre jetzt schlimm, ja, aber ich möchte schon eine Regierung der Mitte, die hatten wir jahrzehntelang, ja, das ist auch ganz klar, und die hätte ich gerne wieder, aber im Moment meint man, der Staat müsste alles regeln, er kann es aber nicht.
Ja, gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Dann gehe ich mal davon aus, dass du in Deutschland eher untergewichtet bist, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert es natürlich. Wie bist du denn aktuell positioniert? Antizyklisch unterwegs oder vorsichtig oder voll investiert? Und wenn ja, vielleicht gar nicht mal über die einzelnen Instrumente, da sind wir ja beide Profis, sollten wir sowieso nicht drüber sprechen, sondern im Allgemeinen, wie deine Positionierung ist auf der Diversifikationsebene, Länderallokation, Region, Branche.
Ja, schon prozyklisch im positiven Sinne. Wir sehen ja, Amerika läuft trotz Probleme, trotz wegen Trump. Ich meine, ich muss es ja, die Börse ein kalter Christ, ja, die Moralbegriffe, die immer mit Börse vermischt werden, das passt nicht, ja. Wenn ich zum Tofu-Laden gehe, bekomme ich auch keine blutigen Rindersticks, auch klar. Man muss immer genau trennen, die Börse ist Börse und die Moral ist eine Moral. Ich bin auch ein moralischer Mensch, aber das gehört Börse nicht dazu. Wenn eben Amerika attraktiv ist, ja, die haben Hightech, die haben wir nicht. Hightech läuft offensichtlich nach wie vor, hat eine Sonderkonjunktur, ist unabhängig von der weltwirtschaftlichen Lage, weil man ja natürlich auch im Kampf mit den Chinesen vorne mit dabei sein will. Da wird viel investiert und es läuft ja auch im Augenblick eben zum Beispiel die Halbleiter. Sehr gut. Und KI, da sind wir bei allen ethischen Problemen, die dann verbunden sind, ja noch lange nicht am Ende. Also Amerika habe ich die Hightech-Werte. In Europa mache ich aber die Zykliker, weil die ja weltweit tätig sind, auch in Amerika zum Beispiel. Und die Schwellenländer wollen wir bitte auch nicht vergessen, die machen deutsche Wirtschaftspolitik der Nachkriegsjahre. Also Leistungsprinzip, reinhauen, was erreichen. Und da wundert man sich dann bitte auch nicht, dass sie so erfolgreich sind. Und sie laufen ja besser währungsbereinigt als die Industrieländer. Also sie scheinen schon erfolgreich zu sein. In Asien, aber auch zum Beispiel Südamerika, in Mexiko und in Brasilien. Das heißt, ich habe diese internationale Mischung, aber im Zweifel läuft Amerika immer noch etwas besser, weil sie eben einfach marktwirtschaftlicher stärker unterwegs sind. Ja, übrigens auch die zweite Reihe ist der Russell 2000, ungefähr gleichbedeutend mit dem MDAX bei uns, nur eben größer. Also Amerika gehört, hat da schon ein großes Gewicht, also Untergewichtung, ja, in Europa schon eine gewisse Untergewichtung, aber trotzdem vertreten. Aber Wenn wir so weitermachen, dann ist ihm klar, dass Amerika bleibt stark und die Schwellenländer kommen noch stärker, weil die teilweise eine fantastische Industrie- und Wirtschaftspolitik machen.
Teile ich deinen Gedankengang, entbehrt, bestätigt eigentlich die logische Vorgehensweise. Wenn wir da genau nochmal reinhaken und jetzt das Thema, der Blick hinter die Kulissen, was halt auch sehr viele interessiert, der Zuhörerinnen und Zuhörer, von außen wirkt Investmentbanking oder auch in deinem Bereich, das sind Glitzerfassaden und da wird täglich Bloomberg und noch mehr Bloomberg konsumiert. Wie sieht die Realität wirklich bei dir aus? Was würde ein Anleger überraschen, wenn er sich einen Tag mit Robert Halver in der Bank zusammen dich begleiten dürfte und dir zuschauen dürfte?
Es ist, Nick, keine Raketenwissenschaft. Es ist natürlich auch Erfahrung. Natürlich auch, ich kenne Bloomberg, ich kenne Reuters, ich kenne CNBC, das hat man, das kennt man, ist auch als Informationsmedium sehr wichtig, weil man diese News bekommt sofort oder NTV oder Welt-TV, da kriegt man die auch, aber die Amerikaner, das bieten natürlich für das kapitalistischste Land der Welt, das wichtigste Land im Anlagebereich Amerika, natürlich die Informationen sofort, aber es ist natürlich auch sehr viel Bauch dabei. Es ist eben auch diese Verhaltensökonomie, die wir besprochen haben. Es geht einfach nur darum, wie sortiere ich das denn ein, was da gerade gesagt worden ist, ob von Trump oder von anderen. Wie muss man das denn einschätzen? Wenn man mich besuchen würde, ja, wenn das ginge, ist natürlich leider nicht möglich. Man ist ja dann immer auch dicht, wie es so schön heißt, ja. Aber das ist ganz normale Arbeit. Da wird viel diskutiert mit den Kollegen. Was haltet ihr davon? Ich habe immer dann ein Problem, wenn alle einer Meinung sind. Da sage ich immer, hier brechen wir es mal ab, ich denke auch nochmal nach. Wo ist der Haken? Wo könnte der Hakefuß sein? Ja? Wo könnte hier etwas nicht stimmen? Wollen wir was vergessen? Ja? Wenn alle der Meinung sind, es geht rauf und alle der Meinung sind, es geht runter. Also ich bin einmal in Mindermeinung und ist auch oft interessant, wenn wir dann Werkstudenten haben, die dann einfach mal, ich sag mal, noch unbeleckt, ja, ob ich negativ gemeint, aber wenn ich auf einmal eine Idee reinbringe und sage, ja, interessant, ja. Oder wenn ich auf Kundenveranstaltungen bin, ich bin ja eigentlich immer der Letzte, der geht, nicht um das letzte Bier noch mitzunehmen, dann geht's nicht, sondern einfach um zu hören, was wird gesagt, wenn Fragen gestellt werden oder wenn ich zurückfrage, wie sehen Sie denn das, ja. Da lerne ich auch. Also von daher ist dann auch, wenn Besucher kommen oder ich auf Kundenveranstaltung, lerne ich auch, das Ganze einzusortieren. Denn die Gefahr besteht da grundsätzlich, dass man sich einen Elfenbeinturm setzt, ja, und sagt, ich bin ja der Meister der aller Klassen, aller Anlageklassen. Das denke ich überhaupt nicht. Aber man braucht die Bodenhaftung. Man muss eben noch auch dieses Feedback dann auch für mich haben. Und ich bin auch mal dankbar, wenn auf Social Media dann auch Kritik kommt, natürlich, oder Anregungen oder Fragen, dass man weiß, aha, was habe ich da vielleicht vergessen? Also das muss man mitnehmen. Und dann ist man auch mit, denn die Masse, die Anleger machen ja einen Markt, ja, nicht der Halber oder andere Kollegen, ja, oder Kolleginnen. Ne? Das muss man immer sich klar vor Augen führen, was auch gedacht wird. Natürlich sieht man auch viele Ängste, die ich dann oft als übertrieben empfinde, ja. Aber wenn man dann bei mir werbe, ja, das ist ganz normale Arbeit, da wird viel diskutiert und da muss man nicht denken, da hätten wir jetzt nur Modelle laufen, die gibt es natürlich auch, wo man dann quasi Knopf drückt und am Ende kommt das Ergebnis raus, was man kaufen muss. Wenn es so einfach wäre, ja, würde man mich wahrscheinlich gar nicht kennen, dann würde ich 2-3 Stunden am Tag handeln, dann wäre es vorbei. Nein, es wird auch viel die Diskutiererei, die gefällt mir am meisten.
Ja, schön, ja, also Demut, kontrovers diskutieren, ach, ja, also den vor dem Markt, ja, kontrovers diskutieren und die Idee.
Also es sollte niemand meinen, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja, vielleicht mit Schaumlöffeln, aber nee. Ja. nicht mit Inhalt, nein. Das ist keiner steht über den Markt. Überhaupt nicht. Der Markt ist der, ja, ist der Souverän sozusagen, ja. Und man kann nur versuchen, als Analyst ihn einigermaßen einzuschätzen, ja. Aber der Markt ist schon clever. Also ich finde es immer faszinierend, wie der Markt auch Dinge einschätzt, wenn irgendetwas, zum Beispiel jemand im Weißen Haus sagt, dass die Märkte dann gar nicht so einbrechen oder jetzt bezogen auf den Iran-Konflikt. Ich meine, da könnte man eine riesen Untergangsstory mit kreieren. Was erleben wir? Amerika Allzeithochs. Indigkeit Allzeithochs. Und die sind auf Öl angewiesen aus dem Nahen Osten, ja, über die Straße von Hormuz. Also man muss den Markt schon ernst nehmen. Der Markt kann sich auch mal täuschen, aber nicht lange. Er täuscht sich nicht lange.
Ja, also etwas von Schwarmintelligenz vermutlich, was das so ein bisschen alles mit beinhaltet. Du hattest gerade die Aversion oder Ängste auch angesprochen bei Kunden. Das führt letzten Endes auch oder das treibt den Kapitalmarkt in die Übertreibung. Also das Overshooting und Undershooting. Ist FOMO schlimmer, also Fear of Missing Out, oder ist die Verlustaversion, also Loss of Aversion, das größere Problem der Menschen, deiner Meinung nach?
Also ich würde sagen, für uns Deutsche, die Verlustaversion, das ist ja etwas, das ist ja so tief drin. Ja, also ich kenne ja viele Leute, Freunde, die ich habe, die vielleicht nicht aus meiner Branche kommen. Und es ist gut, dass man auch Leute hat, die nicht aus derselben Branche kommen. Das ist sehr entscheidend, dass man da auch mal eine andere Meinung hört so weiter. Aber Aktien gegenüber auch durchaus Leute, die viel schaffen, die wirklich tolle Leistungen bringen. Ich kenne einen Tischler, der macht Stühle, da bin ich immer ganz fasziniert, ja. Aber Aktien? Nee, da könnte ich ja was verlieren. Die Leute realisieren aber nicht, dass sie mit ihrem heißgeliebten Festgeld noch mehr verlieren, weil die Inflation oft höher als der Zins ist. Das wird immer vergessen, ja. Und bei der Aktien nimmt man ja die Inflation mit, weil es ja Sachkapital ist. Das darf man nie vergessen, sodass ich sogar sage, Aktien sind die Absicherung in Inflation. Übrigens auch wie Gold oder meinetwegen auch Immobilien, aber wir reden hier vor allen Dingen über die liquiden Anlageklassen, über Aktien zum Beispiel. Die Verlustaversion ist so stark, dass viele Menschen seit 2008, wir wissen alle, hatten wir die Finanzkrise, Lehman-Pleite, nichts gemacht haben. Und wir wissen alle, wenn man sich mal Charts anguckt seit 2008, wie viel Dramatik muss man erleben? Man muss ja unter Sauerstoffzelt, wenn man dann feststellt, was man an Performance, an Rendite nicht gehabt hat. Das ist ja trotz all dieser Krisen, das ist ja nicht die einzige Krise, die wir jetzt haben. Finanzkrise, wir hatten Eurokrisen, Bankenkrisen, Griechenlandkrisen, Schuldenkrisen, Finanzkrisen, wir hatten die Pandemie und den Krieg, Ukraine, jetzt den Iran-Krieg. Und trotzdem, Nick, das siehst du ja auch, es geht immer weiter. Es geht offensichtlich immer weiter mit dem Aktienmarkt. Und ich würde sogar heute sagen, wer in Aktien nicht investiert, welche Form auch immer, gibt ja Fonds, ETFs, müssen ja nicht im Einzelaktien sein, also breiter investiert ist und lieber nur Zinspapiere hat, gerade die Festgelder, ist ein Spekulant.
das genau umgedreht. Ja, schön. Klasse. Das wäre ja schon fast das Schlusswort. Aber wir sind so quasi im letzten Viertel. Ich mache jetzt mal den halber Schnelltest, spontan. Kannst du mit dem Schmunzeln beantworten, aber auch mit 2, 3 Sätzen vielleicht dazu.
Okay.
Zu den Aussagen. Buy the dip. Die Aktienmärkte.
Weil einfach natürlich die vernünftigen Aktien, aber wenn zum Beispiel Aktien, die bewiesen haben, dass sie was können, wo man eine Story erzählen kann. Ich sage ja mal, wenn sie um 2 Uhr nachts geweckt werden und sie können zur Aktie X eine Story erzählen, die gefällt, dann kaufen sie die bitte weiter.
Okay. Crash gehören dazu?
Ja, hören dazu, wobei ich aber dann auch sehr ehrlich sagen muss, auch wenn du es Schnelltest sagst, die Crashs werden ja immer weniger intensiv und immer weniger lang, weil ich bleibe wieder bei meiner Geldpolitik. Wo die Not am größten ist, die Geldpolitik am nächsten.
Die V-Formation da im April letztes Jahr, Liberation Day, wo du gesagt hast, steigen sie ein. 20% im DAX vom Tiefen. Nun denn, Dividenden sind das bessere Schlafmittel.
Dividenden sind kein Schlafmittel, aber sie tun gut. Ich meine, gerade in der jetzigen Zeit, Frühjahr, ich meine, vergeht ja fast kein Tag, wo nicht dann irgendein Blick im Depot irgendeine Dividende gezahlt worden ist. BAT nenne ich das, Bar auf Tatze. Man hat eben auch mal was, ja. Man kann es wieder anlegen, aber es bringt einem ja auch was. Und Dividenden sind gerade, wenn man jetzt etwas älter ist, die Frage kommt ja oft genug von älteren Menschen, die sagen, warum muss ich mit meinen teilweise 70, 80 noch Aktien haben, solcher mindestens, um ein laufendes Einkommen zu erzielen, zum Beispiel mit Dividenden. Das ist was Herrliches. Und wenn man ja die Dividendenrenditen sieht, das sieht ja wirklich ordentlich aus. Ja, und auch in Amerika, die Konsumwerte, die haben ja, zahlen ja Quartalsdividenden, wie du ja auch weißt. Ne? Und die Geschäftsmodelle, wenn die stimmen, warum sollten die auch nicht in Zukunft dann Dividende zahlen? Ein Geschäftsmodell sind zum Beispiel Windeln, geschissen wird immer.
Ja, sehr gut. Das ist kein zyklisches Geschäft. So, Crash oder Euphorie spannender für dich?
Also, was ist spannender? Also, ich meine, das Leben ist, das Börsenleben ist jeden Tag spannend. Ein Crash ist dann, also, wenn der Markt runtergeht, ist das schon spannender, weil, ja, es passiert ja was. Das müsste man ja dann einordnen, ja. Aber natürlich, ein positiver Stress ist natürlich Euphorie.
Ja, keine Angst, du bist kein Dr. Doom durch diesen Satz jetzt.
Nein, das werde ich auch nie werden. Nicht, weil ich immer der positive Analyst bin. Ich muss das nicht spielen, ich bin das. Und was man von mir hört, ist immer 1:1, was ich auch im eigenen Depot umsetze. Also ich muss nicht irgendeine Rolle spielen. Nein.
Ja. Gefährlichster Satz, den du an der Börse oder vielleicht im Finanz-TV immer wieder hörst und sagst, hey, bitte verbannen.
Der Markt ist zu weit gelaufen, bevor wir ihn wieder kaufen, muss er zuerst mal setzen. Das sind die Leute, die letzten 50 Jahre nie Aktien gekauft haben, die immer ein Alibi suchen. Ich kenne es im Bekanntenkreis. Wenn der Markt runtergeht, bekomme ich abends Anrufe, was ist da los, Robert? Geht's hoch? Hör ich nichts, gar nichts. Ja? Und die anruft, haben teilweise keine Aktien. Da denke ich immer, ich verstehe es nicht. Aber jetzt haben wir keine Aktien. Wenn der Markt runtergeht, dann kauft doch langsam mal auch meinetwegen mit breiteren Anlage wie Hickel mit regelmäßigen Aktiensparplänen. Nein, oft passiert das gar nicht. Ja? Also dieser Satz muss gesprengt werden. Dass Aktien im Trend steigen, das macht ja auch Sinn. Ja? Man muss jetzt nur angucken, wenn man nur den Dow Jones nimmt. Ja? Also der Granddaddy, der alle Aktien warte, ne? Wie der trotz Krisen gestiegen ist. Das muss man akzeptieren, wenn es runtergeht. Und das ist ja schön an regelmäßigen Aktiensparplänen. Ist ja mal langweilig, wenn ich das erzähle, aber geht es runter und ich spare an, bekomme ich mehr für meine Euros, geht es da oben, bin ich vermögender. So what? Wo liegt da das Problem? Und solange es Megathemen gibt, eben auch ist, ob KI oder Infrastrukturinvestitionen weltweit, irgendwann die Raumfahrt, das läuft ja auch schon, die Schwellenländer, die weltwirtschaftliche Beschleunigung, die mangelnde Alternative, Zinspapiere können nicht mehr die Zinsen bieten wie früher, sonst sind unsere Staaten pleite, weil sie den Schuldendienst nicht mehr leisten können. Wenn man sich das vor Augen führt, dann habe ich keine Angst, vor einem Trend weiter steigenden Märkten, natürlich unter Volatilität, unter Schwankungen. Das ist wie in einer gesunden Beziehung. Ja. Da fliegt man als Meister Porzellan von links nach rechts, aber am Abend ist man doch froh, dass man sich hat.
Ja, du sagst es, du hast immer Humor in Krisen. Humor ist vielleicht das unterschätzteste Risikomanagement, was vielen Asset-Managern vielleicht auch fehlt. Wie schafft man es eigentlich bei all der Krisenoptimierungen, und du bist ein Optimist, trotzdem auch optimistisch zu bleiben? Und wann zweifelt selbst ein Robert Halver?
Ein Robert Halver hat auch Ängste, natürlich. Ich bin auch Mensch, ich bin nicht Superman, überhaupt nicht. Nein, ich bin, wie hat mal Kloppi gesagt, I'm a normal one, ja, als er damals bei Liverpool angeheuert hat. Bin ich auch, nur mit Blick auf die Märkte sehe ich ja, es geht auch mal runter, aber es geht auch relativ schnell wieder hoch. Du hast eben mit dieser V-Bewegung ja auch angedeutet nach Liberation Day, als Trump seine Zölle da dramatisch erhöhen wollten im April des letzten Jahres. Das nehme ich eben mit. Und mein Motto ist natürlich das Rheinländer, et hätten wir Joti, wie man im Rheinland so sagt. Ein Motto, das kriegen wir alles schon wieder hin. Ja, und offensichtlich ist es ja auch der Fall gewesen. Ja, wenn die Märkte einbrechen, gut, da hat vielleicht der eine oder andere noch die Zeit des neuen Marktes oder die Internetblase im Kopf. Da haben wir ja doch lange gebraucht, um da wieder hinzukommen auf normale Niveaus. Aber heute geht das ja rapzap, und hier müsste man ja fast die Algorithmen loben, ja, weil die natürlich Flurbereinigung machen. Wenn der Markt dann so sehr gelaufen ist, dann geben die auch mal nach und die kommunizieren ja miteinander. Da gibt es ja auch mittlerweile KI. Dann wird halt der Highway vom Aas befreit sozusagen. Aber da fängt auch relativ schnell der Erste wieder an zu sagen, der erste Algorithmus so, und jetzt müssen wir wieder kaufen, weil jetzt ist wieder die Lage bereinigt. Also dieses Gewitter zieht schnell vorbei, und deshalb sehe ich überhaupt keinen Grund, dass man dann hier längerfristige am Aktienmarkt zweifelt. Wenn mal neue Dinge kommen, ein Krieg zum Beispiel, das betrifft mich natürlich, ja. Wir uns alle, das ist natürlich schmerzhaft, ja. Oder eine Pandemie. Man muss das Beste daraus machen. Ja, was soll man machen? Wir können ja nicht zu irgendeinem Sternbild auswandern, ja. Hier, Captain Kirk, bitte beamen, und wir verlassen den Platz, wo es im Augenblick dann mal zeitweise nicht gut läuft. Man muss das Beste daraus machen. Und Aktienmarkt heißt das, Ruhe bewahren, drinbleiben und bei the dips.
Ja, und wie der Rheinländer vielleicht auch sagt, weil du ja auch gerade schon einen sehr guten Aphorismus aufgelegt hast, et kütt wie kütt. Ja? Letzte Frage, Robert. Wenn Anleger nur eine Sache mitnehmen sollten, welche wäre das?
Ruhe bewahren, den Aktienmärkten treu bleiben und diesen vermaledeiten Begriff der Sicherheit, den wir Deutsche ja so lieben, wir haben eben von der Verlustaversion gesprochen, ja, den beiseite legen, dann geht eben der Markt auch mal runter. Ist doch völlig egal, er geht auch wieder hoch, das haben wir doch jetzt im Dutzend weniger gesehen. Darum geht es, ja. Sicherheit klingt immer so schön. Das ist die schöne Nominalillusion, ja. Aber von der Sicherheit, sprich Zinspapieren, bleibt eben nach Inflation im schlimmsten Fall nichts mehr übrig. Man zahlt sogar drauf, ja. Ich sage ja mal, die Entschuldung des Staates ist die Entreicherung des Zinssparers. Der Staat freut sich natürlich, wenn er geringe Zinsen zahlen muss. Aber auch bei Festkörnern ist es ja noch schlimmer. Das ist wichtig. Sicherheit, damit gewinnt man keinen Blumenpott. Man muss ein bisschen Risiko, in Anführungszeichen, gehen. Das Aktienmarkt und Aktienmärkte, wie gesagt, das sind die Anlagen, die die Inflation schlagen, wo man Geld verdient, wo Altersvorsorge zusammenkommt. Und Nick, das ist faszinierend, was zusammenkommt, wenn man regelmäßig anspart. Man kann nicht verhindern, vermögend zu werden. Also von daher den Sicherheitsgedanken auch mal ad acta legen.
Robert, herzlichen Dank. Das war nicht nur Marktanalyse. So viel Wertvolles, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst. Es war ein bisschen Puff, Puff, Peng dabei, ein bisschen Makro, viel rheinischer Humor und Blick hinter die Kulissen. Dafür danke ich dir sehr. Oder anders auch gesagt, eine Mischung aus Bundesbank, Kabarett und Behavior Finance. Und damit möchte ich gerne abschließen und allen Zuhörern danken für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht ist die Börse nicht nur ein Kampf zwischen Bullen und Bären, sondern eben halt auch zwischen Angst, wie wir gelernt haben, und Disziplin. Bis zum nächsten Mal bei Börsen.
Bleiben Sie dem Aktienmarkt treu, und ganz wichtig, sprich vom Kampf, bekämpfen Sie Ihren inneren Schweinehund, der Ihnen nicht gewährt, Aktien zu kaufen. Der Schweinehund gehört als Schweinebraten in die Pfanne.